Einen schönen guten Morgen. Der Predigttext für diesen Sonntag, Letare, freue dich, ist ein bisschen ungewöhnlich, weil das ist ein Text, ist gar nicht so zum Freuen. Ich lese mal aus Lukas 22, die Verse 54 bis 62. Die Männer packten Jesus, führten ihn ab und brachten ihn in den Palast des Hohenpriesters. Petrus folgte ihnen in einiger Entfernung. In der Mitte des Innenhofes hatte man ein Feuer angezündet. Petrus setzte sich zu den Leuten, die dort beieinander saßen. Eine Dienerin sah ihn im Schein des Feuers dasitzen, musterte ihn aufmerksam und meinte dann, der hier war auch mit dem zusammen. Aber Petrus stritt es ab. Ich kenne diesen Mann nicht. Es ging nicht lange, da wurde jemand anderes auf ihn aufmerksam und sagte, du bist doch auch einer von denen. Petrus widersprach, das stimmt nicht. Etwa eine Stunde später erklärte wieder jemand anders mit Bestimmtheit, natürlich war er mit ihm zusammen, er ist doch auch ein Galiläer. Aber Petrus entgegnete, ich weiß nicht, wovon du sprichst. Im gleichen Augenblick noch, während er das sagte, krähte ein Hahn. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn heute Nacht kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Das ist das Letzte. Ich meine jetzt nicht das Verhalten von Petrus, sondern das, was da passiert, sind die letzten Dinge, die vor der Kreuzigung Jesu passierten. Es war hier sozusagen die letzte Station auf dem Weg zum Kreuz, zu der ihn immerhin einer seiner Jünger noch begleitete. Alle anderen waren geflohen. Sie, seine treuesten Anhänger, 3 Jahre lang mit ihm unterwegs, täglich, haben ihn die letzten Stunden auch wirklich dann noch nicht leicht gemacht. Sie fragen sich beim letzten Abendmahl, wer denn wohl jener geheimnisvolle Verräter sein mag, anstatt den Verratenen Jesus zu trösten, ihm Halt zu geben, das wäre doch viel wichtiger gewesen. Dann streiten sie sich um die Rangordnung, wer unter ihnen denn wohl der Größte sei. Und dann in Gethsemane fehlt ihnen die Kraft, Jesus Beistand zu leisten, als er ja mit seinem von Gott gegebenen Schicksal rang. Sie, seine eigenen Jünger, die lassen ihn allein. Wieder und wieder. Und dem Verhafteten folgte zuletzt nur noch ein einziger Jünger, Simon Petrus. Von ferne folgte er ihm. Und das Geschehene dürfte Petrus auch kaum überrascht haben. Dass schwere Zeiten kommen würden, das hatte Jesus seinen Jüngern mehrfach angekündigt. Und er hatte sie zur Wachsamkeit gemahnt, angesichts großer Anfechtungen, die kommen. Hatten denn seine Jünger überhaupt nicht zugehört? Ich denke, Petrus schon. Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Das ist schon ein großer Treueschwur, den Petrus da geleistet hat. Und um wie viel größer mag die Enttäuschung sein von diesem Treuesten der Getreuen, von einem so nahestehenden Menschen dann verleugnet zu werden. Ich kenne ihn nicht. Uns verbindet nichts. Er bedeutet mir nichts. Ich denke, das sind mehr als bloße Worte. Kennen wir Verleugnung? Wurde von uns schon mal jemand verleugnet? Ich habe das schon hin und wieder erlebt. Weniger an meiner eigenen Person als vielmehr bei anderen, wie über sie hergezogen wurde. Da verlässt jemand den Betrieb, die Firma, in der er jahrelang gearbeitet hat und alles geleistet, wird auf einmal klein geredet und vergessen. Oder wenn jemand in der Familie in Ungnade fällt. Man will nichts mehr zu tun haben. Schlimmstenfalls nimmt man noch alle Fotos ab, wo er drauf ist. Wenn menschliche Beziehungen, wenn gemeinsam Erlebtes und Erlittenes, dann plötzlich gar nichts mehr gilt. Wie ausgelöscht ist. Das sind dann schon Kränkungen, die uns im Innersten treffen. Erschüttern. Und das hinterlässt dann doch tiefe Spuren und bleibende Narben auf der Seele. Verleugnung, das verändert. Einmal natürlich vor allem den, der verleugnet wird, aber auch den, der die Verleugnung ausspricht. Im Grunde genommen betrügt man sich ja damit selbst. Man verfälscht die Wirklichkeit als Verleugnender und man lebt ja mit einer Lüge. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Ach, Thea schreibt zu viel, ich muss das mal. Das ist Thea aus Uganda. Da wandte sich der Herr um und blickte Petrus an. Petrus erinnerte sich daran, wie der Herr zu ihm gesagt hatte: Bevor der Hahn kräht heute Nacht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte in bitterer Verzweiflung. Jetzt ist es Petrus, der sich allein fühlt. Fern von den anderen Jüngern, fern von den Menschen in Jerusalem, fern auch von Jesus. Aus Scham und auch aus Verzweiflung. Er hat versagt. Nicht genug, dass Jesus verhaftet und abgeführt wird. Nein, er muss da noch oben einen draufsetzen und ihn gleich mehrmals verleugnen und so auch die letzte Verbindung kappen. Er hat mit seiner Verleugnung für den Moment zwar seine Haut gerettet, aber er hatte nichts gewonnen. Dass Petrus jetzt außer dem nackten Leben noch geblieben ist, das sind Schuldgefühle und viele Tränen. Aber was steht denn da? Was sagt denn Jesus über diesen Mann? Aus diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Das sagt Jesus in Matthäus 16. Und damit meint er Petrus, griechisch heißt sein Name ja Fels. Er meint ihn als den eifrigen Missionar und den Mitbegründer der ersten Gemeinden. Aber dieses Häufchen Elend, vor den Toren Jerusalems, das scheint doch kaum irgendwie dazu geeignet zu sein. Diesen Petrus, den kann man doch wohl vergessen. So mögen auch die anderen Jünger gedacht haben, als sie diese Szene hörten. Und so mögen auch wir heute denken, wir wissen, wie viel von einem Bekenntnis doch abhängt. Die Worte von Petrus waren ja nicht einfach so rausgerutscht. Und dass seine Verleugnung Jesu auch keine simple Notlüge war, das merken wir schon an seiner Reaktion. Überhaupt reden, fühlen und denken, das greift doch irgendwie immer alles ineinander. Das lässt sich so ohne weiteres auch gar nicht trennen. Uns sind sicherlich Berichte bekannt oder wir haben selbst Erfahrungen damit gemacht, dass alles, was gegen den allgemeinen Mainstream läuft, Misstrauen und Ablehnung nach sich zieht. Ja, gerade wir Baptisten betonen ja gerne unser Bekenntnis, eine Beziehung zu Gott durch Jesus Christus und eine lebendige Beziehung untereinander, das gehört für uns zusammen. Darin artikuliert sich unser Glaube an Jesus Christus, unsere Nachfolge. Und dieses Bekenntnis, das wird nicht immer gerne gehört. Und auch schon gar nicht immer akzeptiert. Wieso kann ich nicht alleine leben? Ne? Anderes Beispiel. Im Nationalsozialismus, als sich da Politik und kirchliche Verkündigung so heillos miteinander vermischten, da formte sich die bekennende Kirche als Gegenpol zu diesen sogenannten deutschen Christen. Und wir wissen, dass viele damit mit dem Leben bezahlt haben. Oder als die ehemalige DDR durch die Ermittlungen der Staatssicherheitspolizei Menschen benachteiligte oder sogar in Haft genommen hat. Da war klar, dass das Bekenntnis zum christlichen Glauben unter Umständen einen hohen Preis haben kann. Heute, wo religiöse Standpunkte in Afrika und im Nahen Osten, ja, wie soll ich sagen, zu Schlachtrufen missbraucht werden, verlieren dort Christen ihre Gotteshäuser, ihre Familien, ihr eigenes Leben. Wir beten in unseren Gemeinden ja auch immer wieder für unsere Geschwister, die wegen ihres Bekenntnisses zu Jesus Christus im Gefängnis sitzen oder bedrängt werden. Da haben wir also auf der einen Seite brenzlige Situationen, auf die andere Menschen, wie bei Petrus, dann irgendwie die feige Flucht ergreifen. Zu verstehen ist das. Aber das ist die Situation der Gemeinde Jesu auf dieser Erde. Ich weiß, es gibt ja keinen Gottesbeweis, weil dafür ist unser Kopf ja viel zu klein. Aber ich wage hier trotzdem mal auf diesem Hintergrund die These, dass das im Grunde genommen der beste Gottesbeweis ist, dass es Kirchen und Gemeinden trotz allem noch gibt. Die Gemeinde Jesu Christi ist nämlich kein Verein von irgendwelchen Überzeugungstätern oder Gesinnungsgenossen. Die ist diese Gemeinde, auch hier unsere Gemeinde, ist die Gemeinschaft von Kindern der Gnade. Nur weil Gott gnädig ist, sitzen wir hier zusammen. Nur darum hat das hier auch Bestand. Und alleine daraus beziehen wir unsere Stärke. Sicherlich Begeisterung, Einsatz, Leidenschaft. Ja bitte, auch das tut Not. Ne? Der Spielplatz in der vergangenen Woche, das ist sowas. Das tut Not. Und davon können wir in unserem Leben mit Jesus auch nie genug haben. All das ist Ausdruck dessen, wo unsere Seele mitgeht, mitfühlt. Und das ist so gleichsam das Echo der frohen Botschaft in uns. Und das sollten wir auch nicht still in unserem Herzen verschließen. Aber das Fundament der Gemeinde und jedes einzelnen Gliedes liegt ganz woanders. Wir werden es nicht festigen durch irgendwelche Positionsgerangel oder Gruppenzwänge oder auch Denkverbote oder Moralvorschriften. Dann würde es uns gehen wie Petrus. Wie schnell wurde er dann eingeholt vom Schatten seiner Schwäche? Wie schnell wurde er von einem stolzen Bekenner, ich gehe mit dir ins Gefängnis und in den Tod, zu einem erbärmlichen Verräter, den kenne ich nicht. Eine schmerzliche Erfahrung, die Petrus da machen musste. Aber sie hat ihm sicherlich auch die Augen geöffnet und hat ihm geholfen, sich selbst Gottes Gnade und Gottes Gnade besser einzuschätzen. Der König im Knast, der Versager als Verkündiger, das ist nicht unbedingt das, was wir so als Wunder gemeinhin erwarten würden. Doch es drückt ganz wunderbar aus, wie Gott an uns handelt und wozu er uns berufen hat. Allerdings, Gnade, auch das muss ich noch dazu sagen, Gnade ist nun auch kein Weichspülmittel für Hartherzigkeit oder Verfehlung. Die Gnade macht nicht ungeschehen, wo wir Menschen verletzt haben und wo wir selber verletzt wurden. Allgemeine Menschenschwäche eignet sich keineswegs als unser Trost- und Losungswort. Das hat Theodor Fontane mal sehr bissig gedichtet. Ich fand das kleine Gedicht so gut, das lese ich jetzt auch mal. Ich zitiere da eben Theodor Fontane, einer der mit dem christlichen Glauben nicht viel Mut hat, aber ja, das gut getroffen. Man wird nicht besser mit den Jahren, wie soll es auch sein. Man wird bequem und bringt, um sich die Reue zu sparen, alle Fehler in ein System. Das gibt dann eine glatte Fläche, man gleitet unbehindert fort und allgemeine Menschenschwäche wird unser Trost- und Losungswort. Die Fragen alle sind erledigt. Das eine geht, das andere nicht. Nur manchmal eine stumme Predigt fällt uns der Kinder Angesicht. Die Gnade ermöglicht uns allerdings einen neuen Anfang. Ein Anfang, der uns hoffentlich einen besseren Weg einschlagen lässt. Auch Petrus kannte sich ja nun besser, hat gemerkt, dass er nicht immer der Starke ist. Und konnte dadurch auch überzeugend davon berichten, was Sünde an Zerstörung so anrichten kann. Und was Gnade heilsam bewirken kann. Und vielleicht war das ja auch sein Erfolgsrezept, mit dem er später viele, viele Menschen zum christlichen Glauben führte. Was können wir tun, um unsere verletzten Beziehungen zu heilen? Unsere Beziehung zu Gott und unsere Beziehung zu unseren Mitmenschen. Was können wir da tun? Ein wichtiger Schritt scheint mir, sich selber seiner Möglichkeiten im Guten und im Schlechten mehr bewusst zu werden. Das schroffe Wort am Frühstückstisch, die leichte Abwehr eines gut gemeinten Vorschlags, der blöde Witz auf Kosten eines neben mir Stehenden. Aber das war doch nicht so gemeint. Doch nur Spaß. Aber woher wissen wir denn, an welchen wunden Punkten wir da vielleicht gerührt haben? Welcher hässliche Unterton sich doch eingeschlichen hat? Und manchmal sind es dann auch mehr als Worte, manchmal sind es auch kalte Blicke, abfällige Gesten oder vielsagendes Schweigen, mit denen wir andere empfindlich verletzen. Oft auch gerade die, die uns ganz besonders nahe stehen, die uns in Liebe verbunden sind, weil sie uns ja auch am nächsten sind. Denn gerade die Liebe ist es, die uns ja auch so verletzlich macht. Wer liebt, hört die Worte des anderen mit einem ganz besonders feinen Ohr, nimmt Blicke und Gesten wahr, besonders mit dem Herzen ja auch, wird von ihm berührt, von diesen Worten berührt, wird von ihnen getroffen. Liebe macht dabei alles andere als blind. Wer mir mit solcher Aufmerksamkeit begegnet, der bekommt dann auch ein wahres Bild von mir. Ehrlicher, unverstellter, als ich mich selbst wahrnehmen könnte. Die Liebe respektiert mich mit meinen Stärken und mit meinen Schwächen. Und sie freut sich natürlich über meine Liebesbekenntnisse. Aber mehr noch über Hingabe und liebevolles Vertrauen. Die Liebe zwischen Petrus und Jesus blieb ja nicht unberührt. Sie erfuhr da eine schmerzliche Verletzung und konnte doch daran wachsen. Der Herr krähte nach dieser denkwürdigen Nacht bestimmt noch öfter. Viele, viele Male und es kam jedes Mal ein neuer Sonnenaufgang. Und da bekommt Petrus von Jesus den Auftrag, trotz seines Versagens, stärke meine Brüder, stärke deine Brüder. Und auch dieses Wort, das gilt eben für Petrus. Und das hat ihm dann auch seinen weiteren Weg gewiesen. Unsere Gemeinden sind glaubwürdige Stationen dieses schon sehr lange gehenden Weges Gottes mit den Menschen. Auch wir mit unserem Stolz und unserem Versagen stehen alle in seiner Liebe und Gnade. Und das soll uns verändern. Das soll uns hinwenden zu Gott, soll uns hinwenden zu unserem Nächsten. Ich wünsche mir, dass wir Jesus auch so folgen und ganz nahe dranbleiben an seinen Wegen. Amen.